Ja, liebe Geschwister, einen herzlichen Gruß von mir. Ich freue mich, unter euch zu sein. Bruno hat mich ja schon vorgestellt als Laienpastor der evangelisch-methodistischen Kirche hier in Graz. Ja, und ich habe euch eine Predigt mitgebracht, eben zum Korintherbrief, die Verse, die Bruno vorgelesen hat. Ist ja ein ganz bekannter Ausspruch, den wir da gehört haben. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so: In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Ist die Botschaft vom Kreuz jetzt Unsinn oder eine Torheit, wie auch gerne übersetzt wird? Oder ist diese Botschaft Gottes Kraft und Gottes Weisheit? Was genau ist denn diese Botschaft vom Kreuz, die nicht näher ausgeführt wird? Auf die Frage, ob Menschen dauerhaft verloren gehen, möchte ich heute nicht eingehen. Aber beginnen möchte ich mit der Frage nach dem Sinn oder Unsinn der Botschaft, dass Christus auferstanden ist. Genauer gesagt, dass der Mensch Jesus Christus sich kreuzigen ließ, um 3 Tage später als lebendiger Sohn Gottes seinen Jüngern und Jüngerinnen zu erscheinen. Oder noch genauer gesagt, dass ein Rabbi, ein Lehrer unter vielen Lehrern eines kleinen, schwachen, unbedeutenden Volkes, sich als Retter der Welt, als Sohn des Allerhöchsten erweisen sollte. Eine gemarterte, geschundene, gescheiterte Aufrührerexistenz, zur Abschreckung ans Kreuz genagelt, trägt die Schuld der ganzen Welt und überwindet den Tod als Zeichen der Endgültigkeit. Trifft das vielleicht die Botschaft vom Kreuz? Und vielleicht könnte man es auch noch anders zusammenfassen, und das hat sich schon in der Johannes-Evangeliumslesung so ähnlich angehört. Ist die Botschaft vom Kreuz vielleicht das, aus einem scheinbaren Scheitern am Schandpfahl wird ein leuchtendes Zeichen des Sieges? Wie geht es uns mit dieser Botschaft? Und diese Frage muss ich eigentlich 2 teilen. Der eine Teil dieser Frage fragt sozusagen nach eurer, nach meiner inneren Gewissheit. Wie geht es mir persönlich? Oder wie geht es dir persönlich in deinem inneren Glaubensleben mit dieser Botschaft? Der zweite Teil dieser Frage: Wie geht es mir mit dieser Botschaft in meiner unmittelbaren Umgebung, am Arbeitsplatz, mit Freunden und Bekannten? Ich denke, den ersten Teil muss jeder natürlich persönlich für sich selbst beantworten, wie es ihm persönlich mit dieser Botschaft geht. Aber diesen zweiten Teil, wie es uns mit unseren Bekannten und unserem Umfeld geht, den könnten wir uns gemeinsam anschauen. Zunächst einmal, ich weiß nicht, ob das eure Erfahrung trifft, das ist eine von meinen Grunderfahrungen, trifft das erst einmal auf eine große Sprachlosigkeit. An der Botschaft vom Kreuz wird eine ganz große Sprachlosigkeit sichtbar. Über Glauben spricht man nicht. Glauben gehört sicher zu den ganz großen Tabuthemen unserer Gesellschaft. Genauso wenig, wie die meisten Leute über Geld sprechen wollen, also das, was sie wirklich verdienen, sprechen sie auch nicht über den Glauben. Ich muss zugeben, ein klein wenig besser geht es mir natürlich als Laienpastor, als offiziell gekennzeichnete und sozusagen beruflich mit damit beauftragten Person kann ich ab und zu versuchen, über Glauben oder über Glaubensfragen zu reden. Von Menschen, die der Kirche oder christlichem Glauben aber sehr fern sind, höre ich dann oft die Frage, also wenn Leute mich fragen, was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Und daran wird sichtbar, dass sie eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, was ein Pastor oder ein Pfarrer oder irgendjemand, ein Priester vielleicht auch irgendwie in ihrer Arbeit machen. Natürlich will niemand, auch ich nicht, Leuten auf die Nerven gehen oder mit der Tür ins Haus fallen. Aber diese Sprachlosigkeit, die hat für mich schon etwas sehr Schmerzhaftes. Außer mit meinen Geschwistern im Glauben kann ich nicht über die mir wichtigen Themen sprechen. Der Grund, auf dem ich stehe, meine Beziehung zu Gott, bleibt Privatsache. Damit fühlt es sich manchmal so an, als ob die Botschaft vom befreienden, liebenden, Trennung überwindenden Gott in eine Sackgasse geraten ist. Zweitens ist mein Eindruck außerdem, dass hier in Westeuropa viele Menschen Glauben als eine Art von Schwäche sehen. Glauben an eine höhere Macht, die hilft und für mich da ist, tun doch nur diejenigen, die mit dem Leben nicht klarkommen. Diejenigen, die halt hoffen müssen, weil sie es aus sich heraus nicht schaffen. Diejenigen, die träumen von einer besseren Welt und der Realität nicht ins Auge sehen wollen. Diejenigen, die einfach zu schwach sind, um sich gegen die harte Konkurrenz, so wie wir sie schon im Tierreich sehen, durchsetzen können. Beispielhaft will ich einen Satz, den wir auch immer wieder hören, dazu geben. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, hat sich eigentlich entwickelt zu einem Danke. Komm schon allein zurecht. Und viele Menschen hier in Westeuropa haben offensichtlich einen so derartig hohen Wohlstand erreicht, dass sie meinen, viele Bedürfnisse selbst abdecken zu können. Dass sie offensichtlich kein Bedürfnis, kein Interesse an Gott haben. Wozu? Ich kann alles, was ich will, kann ich mir selber leisten. Und ein drittes möchte ich noch jetzt dazu geben, und das ist meiner Ansicht nach die völlig überbewertete Rolle der Naturwissenschaften in unserem Denken und Handeln. Uns als Glaubenden wird vorgetragen, dass nur real, also nur wirklich ist, was man sehen und anfassen kann, was man messen kann, was man beweisen kann. Also ich höre das von meinen eigenen Kindern. Gerade die Beweisbarkeit hat sich dabei in den Köpfen vieler Menschen als Garant für Wahrheit entwickelt. Gegenüber der Schöpfungsgeschichte der Bibel gilt die Evolutionstheorie als bewiesen. Bewiesen. Sie gilt im Verständnis vieler Menschen als Tatsache. Ja, wie rückständig muss denn einer sein, wenn er noch an die Evolutionstheorie nicht als das nimmt, was sie in Wahrheit ist und immer bleiben wird? Eine Theorie. Eine Theorie. Eine mögliche Erklärung. Eine Erklärung, die dem jetzigen, heutigen, hier Wissensstand entspricht. Ich frage mich dann oft, wie oft wir denn eigentlich in der Wissenschaft unsere Vorstellungen der Wirklichkeit haben revidieren müssen. Also ich komme noch aus einer Zeit, da hat man uns im Chemieunterricht ein Modell des Atoms vorgestellt. Das war damals dieses Zwiebelschalenmodell. Dann kommt dieses Rutherfordsche Modell mit diesen Orbiten, wo die Elektronen um dieses Proton drumherum kreisen. Heute sprechen wir von Quarks, von Higgs-Bosons und ich frage mich natürlich, was kommt als nächstes? Der Glaube an Gott als Unsinn, als Schwärmerei, als unbeweisbare Schwäche oder Gottes Kraft als erfahrbare Wahrheit und erlebte Wirklichkeit? Ich glaube, zunächst einmal muss jeder und jede, die Gott erfahren will, den kleingeistigen ich nenne es jetzt einmal eindimensionalen Raum der Naturwissenschaft als alles erklärende Norm verlassen. Denn die Wirklichkeit ist selbstverständlich vielfältiger. Die Wirklichkeit von Gefühlen wie Trauer, Freude, Schmerz, Wut ist doch selbstverständlich vorhanden. Und nur weil diese Wirklichkeit nicht in Kilogramm oder Metern messbar ist, bleibt sie doch wahrnehmbar und real. Soweit so gut. Ich denke, dieser Schritt sollte nicht allzu schwierig sein. Aber wie komme ich von deinem, dann ist halt alles Zufall, Wirklichkeitserklärung zu einem liebenden Gott? Schöne Frage. Wie oft wohl haben sich glaubende Menschen schon diese Frage gestellt? Paulus sagt dazu Folgendes. Es ist der letzte Vers, den wir gehört haben in dieser Lesung. Denn hinter dem scheinbar widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt sich als menschliche Stärke, stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Das heißt, jeder, der Gottes Kraft erfahren möchte, der muss einmal, denke ich zumindest, aus dem Kreis der eigenen Ich-Zentriertheit heraussteigen. Denn die Aussage, dass alles Zufall ist, bleibt in dieser Ich-Zentriertheit. Ich kann mir gewisse Dinge nicht erklären. Und weil ich es nicht kann und weil es nur mich gibt, kann es nur sein ein Nichts, kann es nur einen Zufall geben. Und einem solchen Menschen möchte ich doch eigentlich zurufen, tritt doch mal einmal heraus aus diesem Kreis, in dem du der Mittelpunkt bist. Du kannst eh nicht das Wetter in 2 Monaten vorhersagen. Mit deiner ganzen Technik kannst du das nicht. Du weißt doch nicht, warum eine Pflanze wächst oder warum alle Menschen so verschieden ausschauen. Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich. So fragt Gott den Hiob. Kannst du die Blitze aussenden, dass sie hinfahren und sprechen zu dir? Hier sind wir. Wer gibt die Weisheit in das Verborgene? Wer gibt verständige Gedanken? Wer ist so weise, dass er die Wolken zählen könnte? Fragen von Fragen von Gott an Hiob. Was soll er darauf antworten? Aber hier fängt Gottes Wahrheit, nicht menschliche Wahrheit, sondern Gottes Wahrheit an. Natürlich kann man die Weisheit, die sich in der Schöpfung zeigt, wie Paulus schreibt, hartnäckig dem Zufall zuordnen, sie also nicht erkennen. Aber wo der Mensch sozusagen innerlich zur Seite tritt und die Möglichkeit eröffnet, dass es vielleicht doch noch etwas anderes geben könnte als ihn selbst, da öffnet sich eine Tür zum Himmel. Denn der Gott der Liebe ist niemand, der Türen eintritt oder mit ihnen ins Haus fällt, sondern der wartet, bis sie ihm geöffnet werden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Jeremia 29. Gott ist nicht beweisbar, aber Gott ist erfahrbar. Und von hier aus entfaltet sich die ganze Kraft Gottes, wie sie seit Jahrtausenden von Menschen bezeugt wird. Hier entfaltet sich die mächtige Botschaft vom scheinbar gescheiterten, gekreuzigten Christus. Denn die Welt kennt nur Gewalt. Jegliches menschliche Richten kennt nur die Strafe als mögliche Vergeltung für begangenes Unrecht. Und Gewalt erzeugt Gegengewalt, sobald diese möglich ist. Und Gewalt wird eben nicht mit Gewalt überwunden, genauso wenig wie Hass mit Hass überwunden werden kann. Christus antwortet auf die ihm angetane Gewalt nicht mit Gewalt, sondern er erträgt sie. Und erst dadurch wird sie überwunden. Die Gewalt, die Christus angetan wird, sie stößt sozusagen ins Leere. Sie findet keine Antwort und verliert sich in der Gewaltlosigkeit. Das ist für mich eine der Botschaften vom Kreuz. Eine weitere Botschaft ist die Tiefe der Liebe. Eine Tiefe, die sich eben dadurch zeigt, wie tief sich Gott in der Gestalt von Jesus Christus ins Leiden hineinbegibt. Dieses Ertragen von Unrecht, von ungerechtfertigten Anschuldigungen bis hin zu den erlittenen Schmerzen und Qualen macht ihn glaubwürdig für Menschen, die genau das auch erfahren haben. Und Gott sagt nämlich damit: Sieh her, ich bin kein abgehobener Gott. Ich bin bei dir und ich verstehe dein Leiden, denn ich habe es selbst erlebt und ertragen. Ein glaubwürdiger Gott. Und ein glaubwürdiger Gott führt mich zum nächsten, aber für heute einmal den letzten Schritt, dass dieser Gott, dieser glaubwürdige Gott, des Glaubens würdig ist. Des Glaubens würdig heißt des Vertrauens würdig. Des Vertrauens würdig heißt, dass wir uns auf diesen Gott zubewegen und er sich auf uns zubewegt. Und so entsteht Beziehung. Mehr noch, so entsteht eine tragfähige Beziehung. Und diese tragfähige Beziehung ist dann auch das, die uns Sicherheit im Leben gibt. Die uns tröstet, wenn wir erschöpft sind oder verlassen oder verzweifelt sind. Ich will damit sagen, es entsteht eine ganze Kette von Verknüpfungen, wie man sich auf die Botschaft vom Kreuz einlässt. Was Paulus uns zusammenfassend sagen möchte: Die Botschaft vom Kreuz polarisiert. Sie wird entweder als Unsinn abgetan oder sie entwickelt diese lebensverändernde Kraft. Das war so früher und ist heute auch noch so. Und diese Feststellung, liebe Geschwister, diese Feststellung tut gut. Einerseits ist sie Trost für uns, ob des entgegengebrachten Unverständnisses oder der Ablehnung unseres Glaubens. Andererseits spricht sie uns Selbstbewusstsein und Gewissheit zu. Gott hat den Weg ans Kreuz gewählt, um sich als liebender Gott zu offenbaren. Und diese Liebe ist erfahrbar, auch heute. Amen.